Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort.
Wir lesen einen Vers aus dem 5. Buch Mose. Du kannst die Präsentation anmachen. Genau, ich habe aus der ukrainischen Bibel das immer schon mit rauskopiert, sodass das mitgelesen werden kann. Ich lese mal 5. Mose, Kapitel 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Vater, wir danken dir, dass wir heute hier zusammenkommen können. Danke, dass wir deine Nähe in unserer Mitte spüren. Danke, dass du bereit bist, uns dein Wort zu erklären. Es reicht nicht, dass wir das verstehen und die Worte hören. Wir brauchen es, dass du uns das geschriebene Wort erklärst, so dass es lebendig wird und dass es etwas bewirkt in uns. Amen. 5. Mose Kapitel 30 ist ein sehr interessantes Kapitel. Das trägt hier in der Schlachter die Überschrift Verheißung der Wiederherstellung Israels. Es ist quasi eine Prophetie, die Gott dem Mose gibt. Und Gott zeigt Moses die Zukunft. Und er sagt, du Volk Israel, du wirst rebellieren, du wirst gegen die Gebote Gottes verstoßen und du wirst, ich werde dich zur Strafe, um dich zu erziehen, in alle Nationen verteilen und versprengen. Wie es dann auch in der Geschichte von Israel mehrere Male passiert ist. Und mitten in dieser Prophetie zeigt uns Gott, was er tun wird. Nämlich, da steht das in Vers 6, der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Ich habe euch mal 4 Beobachtungen aus diesem Bibelvers mitgebracht. Das ist nicht das Einzige, was man aus diesem Bibelvers mitnehmen kann, aber das sind 4 Beobachtungen, die ich mal gemacht habe. Diese Punkte sind mir wichtig geworden, als ich in Österreich über diesen Bibelvers gepredigt hatte. Da ist mir das irgendwie wieder in Erinnerung gekommen und ich hatte auch schon in dieser Woche was darüber gepostet bei Instagram und im WhatsApp-Status. Deswegen wird das für den einen oder anderen jetzt nicht neu sein. Okay, erstens. Ich habe mein Handy nicht jetzt hier. Das hat immer nicht funktioniert. Erstens. Unser Gott ist ein Bündnisgott mit Bündnisverheißungen. Letzte Woche haben wir ja auch schon viel über Beschneidung gesprochen. Jetzt geht es schon wieder um Beschneidung, das ist keine Absicht. Beschneidung ist ein Merkmal des Bündnisvolkes Gottes. Diejenigen, die nicht mit Gott in einem Bund stehen, sind die Unbeschnittenen. Und die Beschneidung an der Vorhaut der Männer war quasi das Merkmal davon, dass diese Menschen zu Gott gehören und dass Gott zu ihnen gehört. Da ist ein Bund zwischen ihnen. Und diese ganze Denkweise des Bundes ist in der ganzen Bibel total wichtig. Wir können die Bibel und wir können auch unsere Beziehung zu Gott gar nicht richtig verstehen, wenn wir nicht diese ganze Sichtweise und Denkweise über den Bund mit einbeziehen. Und jetzt lesen wir hier, dass Gott eine Bündnishandlung vornimmt. Er markiert das Volk Gottes mit der Beschneidung und er sagt jetzt hier, ich nehme eine neue Markierung vor. Nicht mehr am äußeren Fleisch, sondern er will das Herz beschneiden. Das bedeutet, dass unser Gott als Zeichen davon, dass wir zu ihm gehören, unsere Herzen beschneidet. Das Zeichen, dass wir zu Gott gehören, ist nicht, dass wir eine bestimmte Art und Weise von Kleidung tragen, auch wenn man das manchmal denken könnte. Das Zeichen ist auch nicht irgendwie, dass wir alle irgendwie gleich beten oder alle irgendwie, keine Ahnung, denselben Glaubenskurs gemacht haben oder dass wir irgendwie eine bestimmte Dogmatik alle bejahen. Das ist nicht unser Zeichen, dass wir zu Gott gehören. Das Zeichen, dass wir zu unserem Gott gehören und dass unser Gott zu uns gehört, ist in unserem Herzen. Es steht auch nicht auf dem Papier, auf einem Taufdokument oder einem Mitgliedsnachweis, dass du zur Kirche XY gehörst. All diese äußeren Dinge neigen dazu, uns zu betrügen und in die Irre zu führen. Wie unser Stand mit Gott wirklich ist, können wir nur im Herzen ergreifen. Nur dort ist der Beweis zu finden. Und unser Gott ist ein Gott, der nach wie vor im Alten wie auch im Neuen Testament ein Gott des Bundes ist. Jesus sagt beim Abendmahl, das ist der Bund in meinem Blut, der neue Bund. Unser Gott ist ein Gott, der den Bund hält. Und jeder Bund hat Versprechungen und hat Verheißungen und Verpflichtungen. Ich will jetzt nicht noch weiter in dieses ganze Thema Bund reingehen. Ich habe ja schon auch ab und zu darüber gepredigt. Es ist sehr, sehr spannend. Aber unser Gott ist ein Bündnisgott mit Bündnisverheißungen. Und das sehen wir daran, dass er verspricht, dass er unser Herz beschneiden wird. Okay. Zweitens. Unser Gott wirkt am Herzen, habe ich teilweise schon gesagt, seine Bündnishandlungen zielen zuerst auf unser Herz ab. Unser Gott hat es auf unser Herz abgesehen. Er hat es auf dein Herz abgesehen. Das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, ist nicht zu den Menschen gekommen, um den Raucher zum Nichtraucher zu machen. Auch nicht, um irgendwie den, der sich irgendwie verdreckt und zerrissene Hosen anzieht, dass er sich endlich richtig anzieht und vernünftig aussieht. Das ist auch nicht gekommen, dass wir von einem mürrischen Gemüt oder von einem, so wenn wir so krummelig sind und zur Unfreundlichkeit neigen, dass er uns endlich freundlich macht. Das Evangelium zielt auf das Herz. Wenn wir das Wort Gottes lesen und studieren, dann hat Gott ein Ziel, er möchte dein Herz verändern. Jesus erzählt ein Gleichnis, das Gleichnis von, vom Sämann, der ausgeht, um die Samen auszustreuen. Und wo fallen die Samen hin? Die Samen fallen auf das Herz. Da setzt Gott an, da setzt Gott den Hebel an, da will er verändern, da wirkt er. Und unser Gott liebt es, unsere Herzen zu verändern. Er ist der Experte dafür. Kein Pastor, kein Papst, kein Bischof, kein Motivationstrainer, kein Lehrer, kein Arzt. Niemand kann dein Herz verändern. Nicht mal du selbst kannst dein Herz verändern. Unser Gott kann unser Herz verändern. Und er wirkt im Herzen. Und da will er hin. Seine Handlungen zielen auf unser Herz ab. Und alles, was wir in unserer Frömmigkeit mit Jesus tun und erleben und was alle Aktivitäten, die wir haben, haben das Ziel, dass etwas mit unseren Herzen passiert. Und wenn wir zum Amalie-Dietrich-Platz gehen, zu unserem Begegnungstreff und mit den Menschen über Jesus reden, dann mache ich keine Bildungsveranstaltung, dass die Leute mal wieder verstehen, was Ostern und Pfingsten ist, sondern mir ist wichtig, dass Gott etwas in ihrem Herzen bewirkt, wenn ich mit ihnen rede. Ich möchte, dass das Wort in ihr Herz vordringt und anfängt, sie von innen zu verändern. Halleluja. Okay, drittens. Paul macht das so gut. Unser Gott bewirkt in uns, dass wir ihn lieben. Er erzeugt in uns, was ihm gefällt. Unser Gott bewirkt in uns, dass wir ihn lieben, und er erzeugt in uns, was ihm gefällt. Jesus wurde gefragt von den Gesetzesgelehrten: Meister, was ist das größte und wichtigste Gebot? Und das war eine Trickfrage, das war eine Falle, weil sie selber keine Ahnung hatten, weil wenn sie sagen, das ist das wichtigste Gebot, dann bedeutet das, dass ja alle anderen Gebote sind untergeordnet. Und sie wussten nicht so richtig, was jetzt nun wirklich das wichtigste Gebot ist. Und deshalb wollten sie ihn fangen mit dieser Frage. Und Jesus sagt, das erste und wichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Nicht, du sollst deinen Zehnten geben. Ja, wir geben alle so gern unseren Zehnten und spenden so gern, aber das ist nicht das, worauf Gott es abgesehen hat. Auch nicht, geh immer zum Gottesdienst. Auch nicht, besuche einen Hauskreis. Noch nicht mal erzählt das Evangelium an die Verlorenen, gebt das Evangelium an die Verlorenen weiter. Das ist nicht das erste und wichtigste Gebot. Das erste und wichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und dann sagt Jesus, das zweite ist ihm gleich. Da gibt es noch ein zweites und das ist genauso viel. Die hängen sogar zusammen, die sind untrennbar miteinander verbunden. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Sie hängen zusammen, das sind wie so zusammengewachsene Kinder, die aus dem Mutterleib kommen, und wenn man sie trennen will, dann sterben beide. Du kannst sie nicht trennen. Sie gehören zusammen. So, und jetzt sagt Gott hier nicht nur, du sollst mich lieben. Ja, das ist nicht besonders erfolgreich. Funktioniert auch bei uns Menschen nicht, ja. Liebe zu befehlen, das ist uns etwas Fremdes. Zu sagen, du sollst jetzt lieben, das funktioniert irgendwie nicht. Aber Gott verbindet dieses Gebot mit einer Verheißung, mit einem Versprechen. Und er sagt, ich werde in dir bewirken, dass du mich liebst. Ich bin derjenige, der in dir erzeugt, was mir gefällt. Und das hat eine ganze Reihe von Gründen. Einer der Gründe ist, dass wir das sowieso niemals schaffen können, ihm zu gefallen aus unserer eigenen Kraft heraus. Er muss selbst Hand anlegen, uns helfen und in uns drinnen eine Veränderung schaffen, damit wir das tun können, was unserem Gott gefällt. Und er verspricht uns das und sagt, ich werde dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. damit du mich liebst von ganzem Herzen und ganzer Seele. Und deshalb ist Nachfolge Jesu nicht, ich gebe mein Bestes und versuche so stark wie möglich alles richtig zu machen, um am Ende dann doch zu versagen und eben dann doch wieder zu fallen, weil wir es nicht auf die Reihe bekommen. Sondern Nachfolge Jesu bedeutet, dass ich Gott mein Herz hingebe, mein ganzes Wesen, alles was ich bin, und sage, Herr, komm und schaffe du die Veränderung in mir, die dir gefällt. Gott lieben, den Nächsten lieben, heilig sein, mit der Sünde nichts mehr zu tun haben wollen, all diese Dinge können wir nicht schaffen. Es ist nicht nur irgendwie für die besonders Talentierten unter uns, die irgendwie das Zeug dazu haben, wirklich Jesus nachzufolgen. Nein, wir sitzen alle im selben Boot, das Boot der Menschheit, und das sinkt nämlich. Wir sitzen alle im sinkenden Boot. Ja, das Wasser, das strömt schon rein und irgendwie das neigt sich schon so leicht, das Schiff, und wir merken, irgendwas stimmt nicht. Und Jesus ist, das Evangelium ist das Rettungsboot, wo er sagt, kommt, lasst euch retten, ich bewirke in euch, was mir gefällt. Ihr müsst nicht untergehen, ihr müsst nicht gerichtet werden, denn ich habe am Kreuz für alles bezahlt. Ich habe eure Strafe getragen. Ihr müsst nicht untergehen. Er bewirkt in uns, was ihm gefällt. Halleluja. Also als ich das erste Mal so ansatzweise angefangen habe zu begreifen, da habe ich erstmal so durchgeatmet. Halleluja. Und es macht so viel mehr Freude, Gott nachzufolgen und für Gott zu leben, als wenn ich irgendwie hinter mir immer dann Gott als jemanden sehe, der nur darauf wartet, mir eins drüber zu ziehen und wieder zu sagen, du hast es wieder nicht geschafft und jetzt wieder eins drauf und wieder eins drauf. So ist unser Gott nicht. Unser Gott weiß doch, dass wir es nicht auf die Reihe kriegen. Und so schockiert du bist von deiner Sünde, und es ist auch gut, wenn wir von unserer eigenen Sünde ein Stück weit schockiert sind. Aber ihr Lieben, unser Gott ist davon nicht schockiert. Er ist auch von deinem Herzen und von deiner Unfähigkeit zu lieben nicht schockiert und nicht erschreckt. Er denkt nicht, ach du liebe Zeit, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich den David nicht gerettet. Wenn ich gewusst hätte, dass das so ein schwerer Fall wird, dann hätte ich den nicht in mein Reich geholt. Allein diese Denkweise zeigt uns schon, wie verrückt es ist. Halleluja. Okay, viertens, ich könnte jetzt noch ewig weitermachen über diese Punkte, aber wir kommen zum letzten Punkt, zur letzten Beobachtung. Ich lese den Bibelvers mal nochmal. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Unser Gott will, dass wir wirklich und wahrhaftig leben. Er möchte das Leben für uns. Es gibt ein berühmtes Kapitel, nur zwei Kapitel vorher, im 5. Buch Mose, Kapitel 28. Da stellt Gott gegenüber den Fluch und den Segen. Und er beschreibt in sehr ausschmückend und sehr vielseitig, was es bedeutet, wenn das Volk Gottes unter dem Segen steht und was das bedeutet, wenn das Volk Gottes unter dem Fluch steht. Und das besonders über den Fluch, es ist ein sehr großer Abschnitt, ja. Und er endet dieses Kapitel mit folgenden Worten. Er sagt, ich habe euch vorgelegt Segen und Fluch, Tod, Leben und Tod. Und dann sagt er, wählt das Leben. Wählt das Leben. Unser Gott möchte, dass wir leben. Unser Gott möchte, dass wir ein, und nicht nur irgendwie leben im Sinne von dass wir nicht tot sind, also dass wir irgendwie, dass die Pumpe noch schlägt und wir Blut noch durch unsere Adern fließt, das meine ich nicht mit Leben, das will Gott auch. Er möchte, dass wir eine bestimmte Qualität von Leben haben, die unabhängig von den Umständen in unserem Herzen da sein kann. Ist euch das mal aufgefallen, dass es Leute gibt, die haben ganz, ganz viel, viel mehr als wir alle. Die sind sehr reich, haben sehr große Häuser, große Autos, großer Swimmingpool. Aber dennoch sind sie in ihrem Herzen unglücklich und haben kein Leben. Und dann gibt es Leute, die kennen wir auch, die haben nur ganz wenig. Die haben gar kein Auto, gar keinen Swimmingpool. Und was hatte ich noch gesagt? Und auch kein großes Haus. Aber sie leben. Weil Gott in ihnen etwas getan hat. Und Gott möchte, dass wir auf diese Qualität, dass wir diese Qualität des Lebens ergreifen. Er möchte, dass es uns gut geht. Er möchte, dass wir glücklich sind. Wie gesagt, alles unabhängig von den Umständen. Er möchte, dass wir in der Beziehung zu ihm Freude haben. Unser Gott will, dass wir leben. Jesus sagt in Johannes Kapitel 10, Vers 10, lass uns das mal, ja, ich schlage das mal auf. Und dann schließen wir. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und diesen Begriff, den er da verwendet für Leben, das ist das griechische Zoe, und das ist ein ganz interessantes Wort. Das ist nicht nur ein hipper Name für Mädchen, sondern das hat eine Bedeutung. Und zwar redet Jesus hier genau eben nicht über das Bios, das biologische Leben, das unser Herz schlägt und das irgendwie die Bäume wachsen. Das ist alles Bios. Das ist auch eine Form von Leben. Aber es gibt eine höhere Form, zum Beispiel als pflanzliches Leben. Das sind Tiere. Ja, ein Hund hat eine höhere Form von Leben als ein Baum. Und ein Mensch hat wieder eine höhere Form von Leben als der Hund. Und ein Engel hat wieder eine höhere Form von Leben als wir als Menschen. Und Gott ist die höchste Form des Lebens. Er ist das Leben selbst. Und das ist genau das, worüber Jesus hier redet. Ich will, dass ihr Leben habt und es im Überfluss habt. Und diese Form von Leben können wir nur in Gemeinschaft mit Jesus finden. Okay, ich wiederhole nochmal diese vier Beobachtungen und Jonathan und Luisa, könnt ihr nach vorn kommen. Und dann schließen wir unseren Gottesdienst ab mit Lobpreis. Der erste Punkt war, unser Gott ist ein Bündnisgott mit Bündnisverheißungen. Zweitens, unser Gott wirkt am Herzen. Seine Bündnishandlungen ziehen zuerst auf das Herz ab. Drittens, unser Gott bewirkt, dass wir ihn lieben. Er erzeugt in uns, was ihm gefällt. Und viertens, unser Gott will, dass wir wirklich und wahrhaftig leben. Halleluja. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Vater, wir danken dir, dass du uns das Leben vorlegst und dass du uns zeigst, was Leben ist. Erkenntnis Gottes, die Beziehung mit dir, darin finden wir Leben. Ich danke dir, dass du versprochen hast, dass wenn wir zu Jesus gehören, dass wir zu deinem Bündnisvolk gehören und dass du versprochen hast, du wirst in unseren Herzen bewirken, was dir gefällt. Du wirst in uns deine Liebe, deine Heiligkeit, deine Reinheit, deine Freundlichkeit, deine Geduld, deine Sanftmut bewirken, deine Demut. Alles das, was du bist, Christus, möchtest du in unserem Herzen Gestalt werden lassen, so dass wir so leben, wie es dir gefällt. Danke, Jesus, dass du dafür am Kreuz gestorben bist, dass du dafür dein Leben gegeben hast, mit uns zusammen zu sein und uns ewiges Leben zu geben. Das ist der Beweis der Liebe Gottes. Christus am Kreuz. Und wenn du uns dein Wertvollstes geschenkt hast, Vater, wirst du uns nichts vorenthalten. Du hast uns alles mit ihm geschenkt. All dein Heil, all deinen Frieden, all deine Liebe. Und so wirkst du in unseren Herzen. Wir preisen dich dafür, wunderbarer Gott. Wir danken dir. Danke für deine Liebe und danke für dieses Werk in uns, was wir dankend annehmen. Hilf uns, dass wir wegsehen von unserer eigenen Kraft und lernen mehr und mehr und mehr auf dich zu vertrauen.
Auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.